So, liebe Leute, jetzt ist ja so.
Die Fans, wie soll man das erklären?
Die Fans unter euch werden bemerkt haben, dass wir das Intro nicht live gespielt haben.
Noch nicht.
Das hat einen Grund. Also unsere Intro-Musik. Ne?
Ja, wir können es nicht. Es geht nicht.
Es ist nicht möglich heute. Aus folgendem Grund. Weil wir uns hinter der Bühne befinden und unsere Instrumente schon auf der Bühne sind und bereits Einlass ist und wir nicht mehr an die Instrumente rankommen. Deswegen haben wir das jetzt reingefaked vorher für euch.
Ja, wir müssen es heute ausfallen lassen. Wir haben kurz überlegt, ob wir singen sollen, aber das, glaube ich, kann man hier nicht bringen.
Das war eine sinnvolle Entscheidung, dass wir das nicht gemacht haben.
Wir haben uns dagegen entschieden und deshalb machen wir das ohne.
Aber der Grund, warum wir in dieser Situation sind, ist ja der folgende. Und darum geht es nämlich in dieser Sendung heute. Wir befinden uns an einem ganz komischen, besonderen, bis hin zu absurden Ort. Nämlich in einer, ich möchte fast sagen, wie sagt man, alpinen Holzhütte. Das ist eigentlich eine alpine, gartenartige Holzhütte,
ja.
Die aber eben nicht im alpinen Bereich steht, geschweige denn in irgendeinem Garten, sondern wir befinden uns 500 Meter unter der Erde gerade.
Und unter der Erde?
Nämlich in einem Bergwerk.
Ja, und nicht so wie normal jetzt, wo man eine alpine Hütte erwarten würde, auf einem Berg mit Schnee und tolle Aussicht.
Genau, sondern ganz im Gegenteil. In einem ehemaligen Salzbergwerk. Wir sind in Thüringen. Wir spielen heute den zweiten Gig mit der Gregor Meiler Unplugged Tour. Und sind heute Morgen angekommen und haben uns gedacht, das ist doch total absurd. Der Bus steht oben, wir haben noch Frühstück bekommen und dann sind wir in eine Luke gestiegen und ein paar hundert Meter in den Boden gefahren.
Und da fing es ja schon an, also in diese Luke. Man muss ja sich das so vorstellen, früher haben diese Bergleute, die sind ja wirklich in so einen Aufzug, in so einen Stahlaufzug mit Stahlseilen rein und dann mit 8 Meter die Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit, wie das Ding da unten ballert.
Das ist das, okay.
Hat er, glaube ich, gesagt vorhin. Ja. Und dann ballert dieser Aufzug nach unten. Und wir waren, glaube ich, wie viele Leute waren wir in diesem engen Ding?
Ja, wir haben nicht alle reingepasst. Wir hatten noch Koffer dabei. Ein paar Instrumente waren noch dabei. Ich glaube, die erste Fuhre waren 6, 7, 8 Leute vielleicht.
Ja.
Dann war der so voll, dass wir dann auf die anderen warten mussten.
Also es war für mich der klaustrophobischste Moment von dieser ganzen Sache.
In dieser Woche.
In dieser Woche auch. Ja gut, im Tourbus ist es auch so leicht klaustrophobisch, wenn man in seinem Bett liegt. Aber in diesem Stahlaufzug zu stehen, während ungefähr 10 Leute reingequetscht werden.
Ich habe ja totale Höhenangst. Ich habe mit Klaustrophobie nichts am Hut.
Ja.
Aber ich habe Höhenangst. Und das Ding war da, also so 2 Fußbreiten passten schon zwischen der sicheren Trittstufe und dem wackeligen Aufzug.
Ja. Dem also, Nichts.
Ich habe meinen Remover da drüber geschoben und habe gedacht, der passt da nicht dazwischen. Ich halte mich im Zweifel am Remover fest. Saxophon auf dem Rücken. Naja, aber der Grund war, warum wir jetzt hier sind, wir haben gedacht, wir nutzen diesen absurden Moment und machen eine Podcast-Folge zu dem Thema die absurdesten Gig-Locations mit dem schönen Clickbait-Untertitel zwischen Terroranschlag und Nazi-Gold.
Warum Nazi-Gold? Das müssen wir noch erklären.
Das müssen wir jetzt erklären. Das ist uns eben heute erst gekommen.
Ja.
Wir sind hier angekommen. Wir sind dann mit so einer Karre hier runter geschattelt worden. Auch sehr spannend. Das kann man also grundsätzlich, glaube ich, allen Leuten empfehlen, dass sie mal ins Erlebnisbergwerk Merkers, das ist ja in sich schon ein Zungenbrecher, fahren sollen, auch wenn da kein Konzert ist. Weil das noch ein aktives Bergwerk ist.
Und Salzbergwerk?
Ja, und da gibt es nämlich die. Hier ist quasi die historisch spannende Geschichte, hat stattgefunden, die dem nicht allzu alten Film Monument Man zugrunde legt. Hier hat nämlich, haben die Nazis 1944 angefangen, Gold vor, wie sagt man?
Von dem Rest der Welt vielleicht zu bunkern?
Ja, erstmal die eigenen Dinge, also ganze, das ganze Reichs, die Reichsreichtümer und aber auch Kunstwerke und so weiter wurden hier gelagert.
Ich glaube 230
Tonnen
Gold.
Genau.
War das
plus,
so?
Absolut, genau. Und dann noch viele, viele andere Banknoten und Silber und Und wir wurden dann, kurz vorm Soundcheck, sind wir eben in den Goldraum geschattelt worden. Also in den Raum, den dann die Amerikaner, als sich hier die Front verschoben hat, den die dann gefunden haben. Ich glaube, die Story war so, dass hier ein Franzose, ein Kriegsgefangener mehr oder weniger gepetzt hat. Da ist irgendwas, da sind irgendwelche Lastwagen reingefahren. Und
check das mal,
check das mal aus. Er wusste nicht genau, worum es geht.
Man muss sich auch vorstellen, dass dieses Bergwerk hier unten, wie hat er gesagt, so groß wie das Münchner Straßennetz ist ungefähr oder so komplex?
Nee, nicht wie das Straßennetz, sondern wie München mit allen Vororten.
Mit also die Fläche?
Die Fläche von dem... Es sind, glaube ich, 4 Bergwerke, die hier zusammenhängen. Also so tief sind wir jetzt in dem Thema auch nicht drin, aber das ist das, was uns heute kurz zwischen Tür und Angel mitgegeben wurde. Ich glaube, es sind 4 Bergwerke, die zusammenhängen zwischen Hessen und Thüringen. Und die sind so groß, also dieses unterirdische Netz ist so groß wie München samt Vororte.
Ja, genau, es ist riesig. Wir haben so einen Plan gesehen, wo man da sehen konnte, wie komplex das ist. Also es ist auch so, dass die Menschen, die hier runterfahren, die werden mit einer Plakette sozusagen sortiert. Jeder Mensch bekommt eine Plakette und die wird unten abgegeben und dann wieder muss die oben wieder abgegeben werden oder so.
Genau, damit die wissen, wie viele Leute hier drin sind, damit auch keiner vergessen
wird. Verloren geht, weil wenn hier unten einer vergessen wird, der läuft wahrscheinlich hier wochenlang rum und verhungert. Also keine Chance.
Ganz genau. Also das Schöne war, es ist wirklich unerwartet für mich. Oben hat es geregnet, wir sind aus dem Bus, aus dem Nightliner ausgestiegen, sind eben in diese Luke, kurz mal Druckausgleich, paar Mal gemacht.
Ja, das war auch krass mit den Ohren, ne? Dass die Ohren dann plötzlich so...
Und dann sind wir in diese Karre gestiegen und dann wird man hier so mit Lichtgeschwindigkeit... Das Spannende war auch, dass unsere Backline-Cases zu hoch sind. Also da, wo die Gitarren drin sind, das ist zu hoch, das passte da nicht rein. Deswegen musste man die Gitarren quasi in einem kleineren Case transportieren. Und dann fiel uns aber noch auf, dass es nicht sinnvoll gewesen wäre, diese schöne 6-7-artige Batterie von Gregors Lakewood-Gitarren hochkant zu transportieren, weil dafür die Decke nämlich zu niedrig ist.
Also wir wären losgefahren. Also der Fahrer ist auch relativ zügig hier durchgeballert.
Ja, er hatte Spaß, weil wir da auch Spaß
hatten. Ja, ist ein bisschen Entertainment, ne? Ja, hat man schon gemerkt. Gibt auch ein Mikrofon, das er hinten an die Leute schicken kann, wo er dann so sagt, hier fahren wir jetzt vorbei an der
Schacht.
Champs-Élysées. Genau. Und dann sitzen wir halt da hinten drin und haben die schöne Aussicht, ne, auf die Felswände. Und fahren da durch diese
Schacht-Situation.
Genau, und oben schauten dann ungefähr 6-7 Gitarren von Gregor schauten oben raus. Und wenn der so weitergefahren wäre, hätte die wahrscheinlich alle abgemäht an so einem Stahlträger.
Ich habe dann ganz kurz gesagt, Leute, ich bin mir relativ sicher, dass die einfach 10 cm zu hoch sind. Ja. Und es war dann auch so, wir mussten die dann so schräg legen, sonst wäre zumindest die 12-seitige eine 6-seitige gewesen.
Die wären dann alle Headlers gewesen, sämtliche Gitarren.
Genau, aber dann hat uns dieser Fahrer auf jeden Fall gesagt, ihr habt jetzt eh noch eine Stunde Zeit, bis die Technik steht. Und dann sind wir in diesen Goldraum eben mal ganz kurz rein und haben wieder oder unerwartet eine kleine Geschichtsstunde da bekommen.
Ja.
Und deswegen ist uns heute dieses Thema eingefallen, dass es doch vollkommen absurd ist, was wir schon erlebt haben, was man als Musiker erlebt, was für komische Gig-Locations es gibt, die man sich selber nicht ausdenkt, sondern man fährt dahin, weil irgendjemand das gebucht hat und man ist dann da drin und häufig ist das natürlich irgendwie spannend und auch absurd und darüber wollen wir in dieser Folge reden, deswegen heißt sie quasi zwischen Terroranschlag und Nazi-Gold.
Wir fangen auch hinten an, wir fangen jetzt direkt bei dem Nazi-Gold an und hören mit dem Terroranschlag auf, was...
Deswegen müsst ihr bis zum Ende dranbleiben.
So machen wir das als cleverer YouTuber.
Ja.
Was auch eigentlich der Tiefpunkt unserer Karriere war, würde ich sagen, aber da kommen wir noch dazu.
Wird ganz traurig am Ende.
Ja, es ist zumindest emotional, also zumindest war es krass.
Jetzt sind wir erstmal im Berg.
Jetzt sind wir im Berg.
Spielen gleich den Gig, es klingt fürchterlich.
Es klingt fürchterlich, die Stimmung ist aber gut, man könnte jetzt eigentlich denken, dass es arschkalt ist hier. Ne?
Es ist relativ okay, ich habe immer noch eine kurze Hose an.
Nee, du hast seit deinem Urlaub, du willst nicht loslassen von deinem Urlaub.
Ja, das habe ich ja schon gesagt, ich trage jetzt seit dem Korsika-Urlaub immer noch kurze Hose, ich will noch nicht, dass der Herbst, geschweige denn der Winter beginnt.
Aber ihr hattet halt auch wirklich einen sehr schönen Urlaub.
Wir hatten einen tollen Urlaub, darum geht es aber hier nicht.
Aber da hätte man auch spielen können.
Man hätte da spielen können, genau. Ja. Stimmt, man hätte da spielen können. Ich habe sogar da schon mal gespielt.
Ja, siehst du, dann kannst du, ist doch genau. Alles richtig.
Aber hier sind wir unter Tage und es ist so gerade so, dass ich die Hose tragen kann. weiß nicht, was wir haben. Wir haben so um die 20 Grad. Das ist irgendwie okay.
Also, ja, es ist auch nicht feucht, ne, was man denken könnte von so einer Tropfsteinhöhle. Aber es ist ja keine Tropfsteinhöhle, es ist ein Salzloch.
Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Nazis damals entschieden haben, dass hier auch die Kunstwerke gelagert werden. Ja, genau. Weil es ein sehr trockenes Berg.
Also wenn jemand Vintage-Gitarren lagern will, hier ist der Platz. Perfekte Luftfeuchtigkeitssituation.
Der Goldtop-Raum.
Ja, der Gibson-Goldtop-Raum. Vielleicht gibt es sogar einen hier. Wer weiß, ob die Nazis vielleicht sogar Gibson-Gitarren irgendwo.
Ja, und zwar im Bernsteinzimmer.
Ich glaube,
im Bernsteinzimmer. Gibson-Gitarren gelagert.
Ich glaube, die waren alle sehr unmusikalisch. Die hatten andere komische Sorgen.
Absolut. Naja, wir wollen das jetzt nicht, das Thema nicht allzu humoristisch begehen, aber es ist irgendwie cool, das heute zu sehen. Jetzt spielen wir gleich den Gig. Er wird schwierig klingen. Es klingt wirklich extrem schwierig. Wir haben uns schon überlegt, wir spielen hier andere Acts, haben wir auf der Werbung gesehen. Alphaville sind zum Beispiel, glaube ich, nächstes Jahr da oder so.
Ja.
Wir spielen Unplugged, wir können darauf reagieren, wir können so ein bisschen leiser machen und uns auch versuchen, auf diesen sehr halligen akustischen Raum einzustellen, wenn man jetzt hier mit einer lauten Rockband spielt. Ich will gar nicht wissen, was da los ist.
Also ich habe, da wir ja In-Ear-Monitoring jetzt aufhaben, ist es hier nicht so ganz so schlimm. Ne? Also ich habe einen recht guten Sound auf dem Kopf jetzt.
Ja.
Aber ich will nicht wissen, wie es draußen
ist. Ich will keine Atmos heute auf dem Ohr haben, es wird schwierig.
Nee, Atmo-Mikros, das sind die Mikros, die den Saal aufnehmen oder die uns das Gefühl geben, dass wir im Saal stehen oder was mitbekommen von den Leuten. Da hatten wir aber schon mal drüber geredet, dass dann plötzlich Leute ihre Küchenrezepte dann vor Mikro bereden und dass wir dann mitkriegen. Und deswegen ist es oft so, dass wir uns dagegen entscheiden. Und das wird hier auch der Fall sein.
Das wird der Fall sein, genau. Aber egal, was passiert, und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Zeit, ist nämlich, dass heute kommen, es ist ausverkauft, ich glaube, es kommt 1300 Menschen, habe ich glaube ich.
Ach, das ist ja verrückt, weil die müssen ja alle auch hier
durch diesen Schacht. Die müssen alle durch diesen einen Aufzug fahren.
Das ist echt krass, ja.
Und ich glaube, es sind, wie viel passen da rein? Was meinst du, maximal ohne Gepäck 25?
In diesen Schacht? Naja, höchstens. Also höchstens, wenn die so ganz eng stehen. Und es ist ja so ein bisschen, also ich fand es ein bisschen klaustrophobisch, weil ich habe auch, ich bin 1,94, also fast 2 Meter groß. Und dieses Ding, es ist ziemlich genau 2 Meter groß.
Ja,
also ich habe
jetzt einen
Helm, der hat oben in so einem Zwischending drin
gehangen. Ah ja, man muss Helme tragen.
Das kommt man muss Helme zu. Tragen, genau, wir haben alle so einen Plastikhelm auf. Aber das war, ich fand es sehr eng, ich fand es sehr beunruhigend so. Und ich bin eigentlich kein, also ich sag mal so, ich mag Höhlen auch nicht so gern. Ich mag enge Räume und so klaustrophobische Situationen mag ich nicht so gern.
Ja, kann ich verstehen.
Klar. Das fand ich unangenehm.
Wir müssen uns kurz entschuldigen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hört. Im Hintergrund ist ziemlich viel Trubel, es kommen die Leute kommen rein und es wird auch noch Tischtennis gespielt backstage. Lena und Chris Herzberger haben ihre Tischtennis-Leidenschaft
entdeckt. Wir haben mehrere von diesen Almhütten hier. Und in der anderen Almhütte ist ein Entspannungsbereich entstanden, wo man auch Handyverbot hat.
Ist das so?
Es ist so wie, ja, es ist so ganz ruhig und das Licht ist sehr gedimmt. Aber schön, können wir auch mal reingehen.
Können wir gleich mal reingehen. Also es ist ein bisschen laut im Hintergrund. Wir versuchen das dann nachher rauszufiltern. Ich weiß nicht, ob man das dann hört. Egal. Das ist der Gig heute im Bergwerk. Wir haben schon mal in der Höhle gespielt mit Gregor, in der Balver-Höhle im Sauerland.
Ja, genau, da ist man so gerade reingelaufen.
Die ist nämlich ebenerdig und die ist ein bisschen nicht so ein Happening jetzt im Vergleich wie heute.
Sieht schön aus eigentlich, aber nicht so ganz krass wie hier.
Die klingt auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Fantastischen Vier haben doch damals Unplugged MTV gemacht. Genau. Kann das sein?
Sogar? Das war, glaube ich.
Einige
das.
Leute haben da gespielt. Ja. Wir haben da, ich habe da, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gespielt. Das ist unweit von meinem Heimatort, deswegen kenne ich das.
Der Eifel.
Nee, nicht in der Eifel, im Sauerland.
Im Sauerland, oder genau.
Im Märkischen, so in dem Bereich. So. Mhm. Genau, also heute sind wir 500 Meter weiter unten. Mhm. Wir haben aber auch schon auf 2000 Meter Höhe gespielt.
Ja, das ist nämlich die nächste
Story. Unlängst, das war letzten Winter.
Das war lustig. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Man musste das ganze Equipment in so eine Gondel reinquetschen. Ne?
Ja, im Skigebiet. Das war nämlich ein Ski-Opening in St. Anton?
Nee. Das hieß anders. Das hieß, ich habe doch noch so einen Schal bekommen davon. Da stand es drauf.
Also
nicht Haigern? Haigern? Doch?
Nein.
Nee, Haigern Open Air war was anderes. Nein. Ich weiß es nicht mehr.
Haigern ist im Schwäbischen.
Aber es hieß so ähnlich. Hai, irgendwas. Egal.
Wir haben auf jeden Fall mit Alvaro Soler dort im Doppelpack gespielt, so nachmittags. Da wurde man dann morgens auch schon, die waren auch mit dem Nightliner da, wir waren mit dem Nightliner da, es hat geschneit. Man ist da hoch und wie das natürlich immer so ist, für die Skifahrer ist es ganz lustig, dass da was passiert, außer Skifahren, dass da eine Bühne ist. Aber es ist natürlich für akustische Instrumente, die entweder aus Holz oder aus Metall, wie auch immer sind, ist so Kälte alles andere als geil. Das ist einfach dann teilweise, also die Finger, das kann man sich ja vorstellen, das kennt ja jeder, wenn man keine Handschuhe anhat, aber dann noch Musik dabei zu machen mit Instrumenten, die sich weigern zu akzeptieren, warum sie bei...
Was macht dein Saxophon, wenn es so kalt ist? Das ist
es verstimmt sich total. Es ist in sich total verstimmt.
Ja.
Da kann man dann auch gar nicht mehr so viel retten. Also du kannst das Mundstück weiter reinstecken oder rausziehen, um da irgendwie halb dich für eine Tonart dann zu entscheiden. Ist
der ganze Gig eigentlich so ein Kampf so ein bisschen?
Ja, vollkommen.
Krass.
Und also das ist schon mal sehr, sehr nervig. Und Gitarren, gerade Akustikgitarren, die schwingen dann auch nicht mehr geil. Ne? Also das Stimmen auch schwierig und klingen total flach.
Ja, es ist total strange. Also ich habe zum Glück meine Telecaster dabei gehabt. Die ist so ein bisschen, die hat so ein Holz, das sich nicht so stark verändert. Das saugt sich mal voll bei großer Feuchtigkeit, weil bei Kälte passiert nicht so viel. Also ich konnte schon spielen, aber dadurch, dass die Finger halt so irgendwann nach so 20 Minuten eigentlich, fängt das schon an, dass die Finger so kalt sind, dass du nichts mehr spürst.
Ja, das ist... Dann hat mir extra gebeten um Heizstrahler und Heizlüfter und Heizpilze. Das Beste finde ich in diesen Situationen immer diese dicken Dinger, die man auch vom Bau kennt.
Ja.
Die sind so wie so große Föhn-Dinger, die man an die Seite stellt, wo
diese Rohre,
Gasflasche dran steht. Und die ballern richtig schön warme Luft raus.
Das auch ist eine warme Luft.
Diese Pilze, die man von irgendwelchen Weihnachtsmärkten kennt, die kann man total vergessen, weil die bringen überhaupt nichts, wenn es draußen kalt ist.
Das haben wir auch in Südafrika. Da ist bei jedem Platz unten so ein großes, also so ungefähr 20 cm, 15 cm großes Rohr. Und ich kann mich immer nur daran erinnern, dass die da an meinen Fuß so ein bisschen blasen. Und da kommt dadurch, dass das in Afrika immer so feucht ist, kommt da aber so sehr trockene Luft raus. Und da kann man die Hände immer so dran halten, dann werden die trocken. Und dann kann man so, dann klebt der Hals nicht mehr.
Ich habe das in Südafrika, ist das Rohr da, wo meine Saxophone stehen.
Ja.
Das bläst von unten die warme Luft an die Saxophone, damit die dann warm sind, wenn ich sie spielen muss.
Ja, funktioniert das?
Es funktioniert okay.
Ja. Machst das ja auch schon
ein paar Jahre. Ein Tod muss mal sterben. Mir ist dann kalt, aber die Saxophone sind warm. So viel opfere ich mich auf für die gute Intonation.
Krass, habe ich gar nicht gewusst. Genau.
Nee, aber das war lustig. Ich weiß noch, da gibt es ein tolles Bild, wo du, also wir reden jetzt immer noch über den 2000 Meter Schneegig, wo du aus dem Turbus mit der Gondel hochgefahren bist und auf dieser hohen Station da angekommen bist und stehst mit, weiß nicht, Vans oder Chucks und dem Remover-Koffer im Schnee und ziehst diesen Koffer auf seinen Rollen durch den Schnee, wo sonst nur Skifahrer sind und du hast einen Riesenhals. Das ist ein tolles Foto.
Ja, weißt du, warum das so war? Ich habe nämlich, wir hatten dieses wunderschöne, warme, gemütliche Backstage mit Kaffee und so, wo alle saßen. Und ich so, wo haben denn die Helfer meinen Koffer hin? Und dann ist Sven so, ja, das ist auf der Bühne.
Ach, du bist zur Bühne gelatscht?
Ja, und dann musste ich zur Bühne latschen.
Ach so, eine Koffer holen.
Irgendwie so, ne, ein paar Meter weg war. Und dann musste ich meinen schweren, also den großen Remover-Koffer dann über die Skipiste, über diese 20 cm Schneeschicht ziehen, wo Rollen natürlich keinen Sinn mehr machen.
Ja,
ne?
Überhaupt.
Ich hätte eigentlich sogar Schneeschuhe gebraucht, bin aber mit meinen, es waren so relativ dünne Lederschuhe, Stiefel, so. Und mit denen bin ich natürlich so 20 cm im Schnee versunken.
Das war toll. Dein Gesicht, du hast dich so geweigert, du hast das einfach über dich ergehen lassen, hast dich aber auch. Das war toll.
Nee, aber
wir saßen drin und haben rausgeguckt, während du da durch den Schnee stehst.
Ich krieg dann auch so ein, wie sagt man da, so eine Challenge. So, ich sag mir dann so, nee, ist mir scheißegal, ich mach das jetzt. Und hab dann so eine 1 Meter lange, breite Loipe durch das ganze Ding gezogen. Remover-Loipe. Und man hat genau gesehen, wo ich langgelaufen bin, weil die ganze Spur in Backstage ging.
Aber nach dem Gig, der unter uns gesagt nicht besonders geil war, also musikalisch war nicht besonders geil, weil es einfach
ein Kampf war. Es war mehr Comedy, es war mehr lustig als sonst.
Ja. Also es war schon lustig, die Leute fanden es cool, glaube ich. Und Alvaro hat, glaube ich, genauso gekämpft mit allem, wie wir auch.
Ist ja dann so, Angriff ist die beste Verteidigung, so ein bisschen. Ne? So einfach nach vorn und einfach so Vollgas.
Ist auch cool. Es geht ja wirklich nur darum, dann, dass die Leute da miteinander, dass man Spaß miteinander hat. Aber was cool war, dass wir danach natürlich unten im Tal waren und dann eine wunderbare Sauna noch hatten. Das weiß ich noch. Da waren
wir, genau.
Da haben wir schön noch einen Abend gehabt, zusammen mit der Band.
Da hatten wir den ganzen Bereich für uns irgendwie. Ne? Da war so wirklich...
Genau, die Sauna war da für uns irgendwie gesperrt und dann war die Band...
glücklich.
Freizügig
unterwegs. Da wir uns ja ein bisschen kennen, ist ja, es auch nicht mehr so.
Ist alles, da kennt man sich.
Und trotzdem will ich es nicht immer sehen.
Ja, man kennt sich. Aber wir haben ein paar Jahre davor, auch noch, wenn es jetzt nochmal um Schnee geht oder um Kälte geht, erinnere ich mich, da waren wir nämlich in St. Anton. Das war ja, aber unten Stanton. In St. Anton. Stanton.
Ja, genau.
Das war mit Revolverheld zusammen. War das ein Ski-Abschluss oder ein Ski-Opening auch? Ich weiß nicht.
Ich glaube, es war ein Abschluss, weil es war ganz am Ende des Jahres.
Nee, es war aber für uns Ende des Jahres, es war aber Dezember. Es war kurz vor Weihnachten, wir haben noch gewichtelt nachher mit den Revolverhelden.
Dann war es unser Abschluss sozusagen.
Genau, aber es war natürlich eigentlich ein Ski-Opening.
Ja, okay.
Also wenn man so will, es war auf jeden Fall der für die Skisaison noch relativ früh, es war noch vor Weihnachten.
Kenne mich da nicht aus.
Da war es aber so, kann ich mich sehr gut dran erinnern, dass es überhaupt nicht geschneit hat. Es war nur bitter eisekalt. Es waren, ich glaube, minus 16 Grad.
Es war so unfassbar kalt.
Das war, also ich kann mich erinnern, dass bei euren Gitarreneffekten dieser Stimmgerät von Gregor, der Emerson, oder war das deiner, der Tuner?
Ja, er hatte so diese großen Tuner mit Kunststofffülle,
Strobo-Tuner.
Strobo-Dinger da.
Da ist auf jeden Fall das Display geplatzt.
Es ist geschmolzen,
geschmolzen.
Er hat so Heizung, Stahlrohr-Glühheizungsdinger da gehabt.
Ja.
Und die waren, die haben natürlich alles versucht, ne, die haben wir so nah hergeholt, damit zumindest die Finger nicht einfrieren.
Ja.
Und dann war an Gregors Paddleboard war eins zu nah.
Ach, da ist das Ding geschmolzen.
Da ist die halbe Schachtel weggeschmolzen. So.
Bei mir war es so, dass ich. Das war das Problem, weil ich wechsle ja immer zwischen den Instrumenten. Ich spiele mal das eine Saxophon, dann das andere, dann meine Flöte. Das heißt, die stehen dann, wenn ich sie nicht spiele, rum und kriegen auch meinen warmen Atem nicht ab und werden dann natürlich minus 16 Grad kalt.
Genau.
Und dann muss ich wechseln und dann klingen die wie Arsch, weil es einfach total verstimmt ist. Und dann habe ich zu einem Helfer gesagt, Alter, da muss ich jetzt sofort irgendwie, das muss warm sein, sonst kann ich das nicht machen. Irgendwie. Und hat er irgendwie, die waren eh nett, aber es war halt... Es ist eigentlich absurd, das überhaupt zu machen. Egal, auf jeden Fall hat er auch so einen von diesen Heizdingern, wo so Glühstäbe drin
genau sind, die.
Relativ nah an meinen Saxophonständer gestellt.
Ja.
Und ich habe so ein Ding, das sind so Schaumstoff, sind so im Grunde, es ist so eine Gabel aus Metall und Rohm, so eine Art schwarzer Schaumstoff, wo man dann das Saxophon so reinstecken kann.
Ja, genau. Damit wie so ein Gitarrenständer, so ähnlich.
Ja, genau. So, und ich drehe mich um, irgendwas riecht hier komisch.
Ja.
Dann ist das Ding so nah daran, dass dieser schwarze Gummischaumstoff so runtertropfte.
Ins Saxophon rein.
Nee, auf die Bühne so. Aber es war einfach fürchterlich.
Vollkommen absurd.
Absolut.
Ich habe auch, witzigerweise, ich habe meinen Fender Deluxe Reverb, also einen Gitarrenverstärker mit so einer richtigen Lautsprecherbox, so wie es immer war, benutzt. Und mittlerweile benutzen ja viele Camper-Amps und so Zeug, aber ich hatte einen richtigen Amp dabei. Und ich weiß noch, wie diese Box klang, weil wenn man, das ist ja aus Pappe oder sowas, ne? Oder so, sowas
die
Ähnliches.
Die Box ist so Papp.
So Pappzeug. Ja, ja. Und die klang nur noch so, bing, 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 bing.
Ja, die bewegt sich dann nicht mehr so richtig.
Die war so eingefroren, also wenn so eine Lautsprecherbox so kalt wird, dann kommen auch keine Bässe mehr. Die macht nur so, bing, bing.
Ja.
Und so klang meine Gitarre auch, so wenn man so einen Eierschneider nimmt und mal so drüber fährt, bling. So ungefähr klang meine Gitarre.
Genau
so. Das war ziemlich lustig.
Was auch lustig war, dass wir dann natürlich unser normales Programm gespielt haben. Mit so Situationen, wo wir dann immer die Leute auch an, weiß was ich, fünfmal am Abend ist so eine Animation, mitklatschen, jetzt bitte alle mitklatschen.
Ja, genau.
Und dann standen halt, das waren relativ viele Leute da. Ich meine, Revolverheld und hier ist was im Hintergrund.
Das kann sein, dass die jetzt gerade einen Schacht bohren. Diamanten suchen. Die kommen vielleicht gleich hier raus.
Auf jeden Fall standen da in St. Anton da irgendwie, weiß was ich, 1500 Leute vor der Bühne und waren gewillt mitzuklatschen, hatten aber alle Handschuhe an.
Ja, genau.
Deswegen war es so ein Klatsch, einfach so puff, puff. Du hast halt nichts gehört, es war total.
Das war so
bitter, eisekalt. Und es war zwar nett, mit netten Menschen da zu sein, aber musikalisch war das auch irgendwie mehr Tortur als... dass man das als schönen Gig bezeichnen konnte.
Ja, man versucht das irgendwie durchzuziehen und die Stunde auszuhalten, ne? Und möglichst viel gute Laune zu versprühen und Spaß zu haben. Und dann geht das auch irgendwie. Das ist ein bisschen ähnlich wie so ein Faschingsumzug, wo man halt einfach mal sagt, okay, es ist alles lustig, man friert. Und man kann ja dann sich auch nicht komplett wahnsinnig betrinken, weil man muss ja auch noch spielen auf der Bühne, geht dann auch nicht. Also man muss ja schon irgendwie halbwegs nüchtern bleiben.
Ja, im Gegensatz zu den Skifahrern.
Die können dann
in jedem Zustand Skifahren.
In jedem Zustand, genau. Ja. Da passiert auch nichts.
Genau.
Und aber dann haben wir abends ja noch die Wichtelparty gemacht, ne, mit Revolverheld.
Genau,
haben wir gewichtelt. Das war sehr lustig gewesen. Ja. Und die, ich glaube, die wussten, war das nicht so, dass sie nicht wussten, dass wir wichteln?
Nee, die wussten schon, dass wir wichteln. Ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, war abgesprochen, die beiden Bands, die sich noch nicht so richtig gut kannten, sage ich mal. Mhm. Also der eine oder andere kannte sich schon.
Aber ja, wir kannten die von Sing My Song so ein bisschen.
Ja, aber nicht alle. Ja. Und die, und so weiter. Ja, also ja. Auf jeden Fall, ja, wir wichteln, okay. Ja. Die dachten, wir machen Schrottwichteln.
Ja, genau.
Und wir mit der Band hatten auch schon mal gewichtelt, ein Jahr vorher oder so. Und hatten aber gesagt, wir wichteln jetzt nicht teures Zeug, aber trotzdem schöne Dinge, also ja, ernst gemeinte Dinge.
Ja, genau.
Und das war dann ein bisschen komisch, weil die Fallhöhe zwischen den Geschenken sehr absurd war irgendwie.
Da haben wir ganz komische Sachen geschenkt bekommen.
Da haben zwei deutsche Bands in Österreich auch in so einem alpinen Skihütten-Ding da gesessen und zwei verschiedene Arten von Wichteln betrieben.
War lustig.
War lustig, ja.
Der Massimo hatte eine Gürteltasche bekommen, kann ich mich daran erinnern. So eine Gürteltasche, die man so auf der Höhe vom Gürtel trägt. Und die war geformt und auch designt wie ein nackter Bauch.
Genau.
Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Das heißt, du kannst diese Gürteltasche sozusagen über dein T-Shirt ziehen und es sieht immer so aus,
als
würde die Plauze raushängen. Das sah bei Massimo ziemlich witzig aus.
Ja,
genau. Hat es auch gut performt an dem Abend.
Ja. Nein, es war auf jeden Fall ein lustiger Abend. Genau. Aber das waren jetzt so die Kälte und die Bergsituation.
Ja. Wasser haben wir noch, oder?
Wir haben Wasser. Wir haben auf dem Schiff gespielt.
Ja, mein Schiff war das damals.
Durchs Mittelmeer sind wir da gefahren.
Atria, genau.
Das, was man heute aus ökologischen Gründen nicht mehr machen sollte, ja, weil da so viel rausgeblasen wird. Aber das war mal so, dass wir so Artists in Residence mäßig unterwegs waren. Wir haben, glaube ich, nur 2 oder 3 Konzerte gespielt.
Ja, genau. Gibt es einen richtigen Konzertsaal in dem Schiff? Jeder, der mal so eine Schiffsreise gemacht hat. Ich habe noch nie eine gemacht. Ich bin nicht so der Fan von.
Ja, ich auch nicht.
Und es hat uns auch nicht so gut gefallen, ne?
Nee, für mich, ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von diesen Schiffen, von diesen Main-Schiff-Nummern. Das ist alles immer so, ja, es sind da sehr viele Menschen und es ist immer irgendwie alles so sortiert schon, was man isst, was man macht. Man darf dann kurz an Land und aber alle gemeinsam. Und es ist so wenig Individualität dabei. Ja. Aber egal, man sieht, der Vorteil bei so einer Schiffreise ist natürlich, oder das Spannende an der Schiffreise ist, dass man in wenig Zeit viel verschiedene Orte sieht. Hm. Also in dem Fall, wo sind wir losgefahren?
Wir hatten Dubrovnik, wir hatten Montenegro, wir hatten Griechenland.
Wir Kreta? Hatten
Kreta?
Nee.
Nee, Kreta ist ganz...
Geht ja gar nicht, eben.
Aber diese ganze Adriaküste, Dubrovnik, also dieses, diese Küste da hoch, das, ich weiß nicht, wann.
Aber wo sind wir gestartet?
Gestartet auf Malta.
Richtig, wir sind nach Malta geflogen und sind von Malta los. Und dann
erstmal
sind wir
quer rüber.
Ja, genau.
Und dann war, glaube ich, Dubrovnik und das ganze Zeug da, diese ganze Küstenseite.
Genau, genau.
Das war lustig irgendwie, vor allen Dingen, wir hatten mal so einen Landgang, wo wir dann rausgeschippert wurden und wurde halt die ganze Schiffsmenge an Leuten wurde so durch so einen Ort geschleust und wir haben uns sofort eine Vespa geliehen.
Und sind sofort abgehauen.
Und sind in genau die andere Richtung gefahren. Genau, ja. Und sind dann irgendwo an so einem Strand hängen geblieben, wo wir dann den ganzen Tag waren. Das war eigentlich ganz lustig so.
Ja, aber da waren wir halt mit der Band auf dem Schiff und war so als, da die Gregor Meile Band spielt für sie so 2, 3 Konzertchen und das ist dann auch technisch mit so relativ kleinem Besteck, weil es auf so einem Schiff dann halt so ist, wie es ist.
Da gibt es übrigens lustige Bilder vom hinter der Bühne, wo wir Klamotten gefunden haben von einer Theatergeschichte mit Perücken und so. Da haben wir alle so Perücken angezogen.
Ja, weil da zeitgleich auch andere Shows immer stattfinden.
Ja.
Irgendwelche Revues, irgendwelche Tanzshows. Und
vielleicht finde ich das Bild noch, das kann ich mal einblenden von dir mit der Perücke.
Von mir?
Ja, du hast so eine komische Perücke aufgesetzt.
Das kann ich nicht mehr dran erinnern.
Du hast ja öfter mal so, ne, wenn irgendwelche Sachen rumliegen, ziehst du die einfach an.
Ja.
Und da habe ich einige Bilder schon gemacht.
Naja, also das war auf jeden Fall mit dem Schiff. Da kann ich mich dran erinnern, dass das absurd war, weil das so gewackelt hat beim Spielen.
Oh ja, das war komisch.
Das ist, man sieht es nicht, man steht in dem Theater drin, also in dem Schifftheater steht man drin und guckt ja, es sind keine Fenster, du siehst nicht draußen, wie jetzt gerade Seegang ist. Oder
kein Horizont.
Ja, ob der jetzt links abbiegt gerade oder so, das kriegst du nicht mit. Aber es wackelt und du wirst halt so da kalt erwischt, dass du gerade falsch balancierst sozusagen.
Dein Gleichgewichtssinn, das sagt der ja irgendwie, da ist irgendwas komisch.
Ja, ja. Es ist auf jeden Fall, es fühlt sich anders an, als an Deck zu stehen und rauszugucken, wo man die Wellen sieht.
Ja, ja.
da drin denkt man, ich bin auf der Bühne und das habe ich schon Millionen Mal gemacht und plötzlich wackelt alles.
Ja.
Irgendwie. Das ist so wie, naja, egal.
Crazy.
Das war das Schiff. Ich habe aber auch noch eine geile Schiffsgeschichte, die ist ein bisschen kleiner. Ich habe mal in Mannheim, als ich noch studiert habe, gab es mal einen Gig, ich müsste jetzt lügen, vom Kulturamt oder irgendwas, wie wollten, ne, da geht. In Mannheim gibt es ja auch einen Hafenbereich, da wo ja auch die Pop-AK ist und so weiter. Mhm. Ne? Und da war, glaube ich, die Idee, dass man so ein kleines Schiff chartert. Mhm. Und da sollte da so rumgeguckt werden durch den Hafen und so ein bisschen so Hafengebiete, freistehende Areale sollten für irgendwelche Investoren attraktiv gemacht werden, damit die da irgendwie vielleicht zuschlagen und sich da ansiedeln.
Ich glaube, da will jemand was holen.
Firmen. Hier will jemand was holen.
Ja, will jemand rein was holen.
Ja, komm noch rein. Der Sven, das ist übrigens der Sven.
Guten Tag.
Der Sven.
Ich suche meine...
Was suchst du?
Die Kamera.
Die Kamera.
Genau. Und dann gab es noch eine. Genau,
die ich hätte hier eine Kamera.
Nee, lass sie noch laden.
Ich hole die laden.
Der Sven ist der Manager und der Booker von Gregor.
Und da kommt noch die Elena dazu. Die kennt ihr bereits aus einer anderen Folge von uns.
Wie sieht denn die Elena aus?
So, ihr könnt jetzt auch gerne wieder rausgehen. Sorry, Elena, wir sind in Lenas Kabine und haben die einfach hier beschlagnahmt.
Aber wir können dich gleich schminken, Lena. Das geht dann ganz schnell. Wenn du
Axel hat da Erfahrung mit Schminken.
So, es war jetzt ein kleines Intermezzo.
Ach, das ist einfach besser so, wenn man so eine Ruhe hat.
Nee, also wir sind auf jeden Fall auf diesem Schiff, wo ich dann mit irgendeiner Band war und wir sollten da spielen. Und da waren halt, das war so Sektempfang auf diesem kleinen Bötchen. Mhm. So ein zweistöckiges Ding, wo auch eine Küche drauf war und so weiter. War gutes Wetter, alles cool. DJ hat gespielt, wir haben Mucke gemacht. Und da waren ganz viel Stöckelschuhe unterwegs und ganz viel senffarbene Sakkos und irgendwie Sonnenbrillen. Senf. Und dann sollte da irgendwie Investment stattfinden, keine Ahnung, irgendwie in Mannheim. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, auf jeden Fall sollte man sich diesen Hafen angucken. Mhm. Und um da einmal um den Hafen rumzufahren, musste man in eine Schleuse rein mit diesem Schiff. Da gab es so eine kleine Schleuse. Die
ja.
Und dann sind wir da drin und dann irgendwie macht so und dann ist diese Schleuse kaputt gegangen. Das Schiff stand irgendwie in der Schleuse und bewegte sich nicht. Also die Schleuse hat irgendwie nicht funktioniert.
What?
Und es fing so an zu regnen. Also es waren so Wolken und es waren halt einfach diese Menschen mit den Stöckelschuhen alle da. Und das war einfach total ätzend, weil die 150 Leute an Bord, das Ding zog sich ewig in die Länge, wir kamen nicht da raus und wir mussten dann einfach ewig lang Mucke machen, damit da irgendwie halbwegs Entspanntheit.
Wow.
Und als es dann regnete, mussten ja alle auch unten rein in das Schiff, weil es ja oben nass wurde. Und es war alles total eng, super peinliche Aktion, also Investment Shit. Gone wrong. War auf jeden Fall absurd. War ich dann auch froh, wieder zu Hause.
Aber ich habe öfter mal so Sachen, auch so auf dem, ne, wenn du so zum Beispiel, wenn eine Coverband gebucht wird, über den Rhein zu fahren. Ne, du steigst dann in Köln oder in Mainz, irgendwo steigst du dann
ja, das hab ich noch nicht gemacht,
in so ein Ding und stehst dann da und machst. Aber das war eigentlich immer ganz okay. Da ist noch nie irgendwie jetzt, da habe ich noch nie komische Sachen erlebt. Aber da wackelt es auch immer so ein bisschen.
Und wo es auch wackelt, wo wir immer mal wieder gespielt haben, ist in Tulln auf der Donau.
Ja.
Da gibt es nämlich eine, nennt sich das die Seebühne Tulln, glaube ich, in Österreich?
Ja, ich glaube, es ist die Donau, glaube ich.
Ne? Das ist die Donau.
Ja. Und da schon? Ist ein richtiges Schiff und das ist immer ganz witzig, weil wenn man Backstage geht, da geht man so eine Treppe runter, direkt neben der Bühne und geht in den Schiffsrumpf. Und der ist so richtig aus Stahl.
Mhm.
Das ist auch so, das klingt auch immer wie in so einem U-Boot alles so.
Ja, genau. Die Türen machen
genau. Und dann da steht man da unten drin. Da gibt es auch Duschen. Gab es da die Duschen?
Nicht? Ja, alles. Das ist auch richtig.
Komplettes Backstage.
Ja.
Und da hat man da in diesem Stahlcontainer unten drin unter Wasser eigentlich gesessen. Das war ziemlich witzig immer.
Genau, da sind so ein paar Meter Wasser und dann gegenüber sitzt das Publikum so auf Tribünen an Land.
An Land, genau.
Das ist ein schönes Setting. Also das sieht schön aus. Man guckt halt auf die Donau und die Band spielt. Das fand ich immer cool.
Das war immer cool, ja. Und wenn man so, da gibt es dann so einen Steg, der führt dann von Land auf die Bühne und dann ist man da immer so entlang gelaufen auf die Bühne so.
Genau. Das fand ich immer ganz geil. Das ist halt immer im Sommer, so ein Sommerfeeling.
Ja.
Das war ein geiles Ding.
Ja. Kommen wir zu unserem Tiefpunkt, oder? Oder haben wir noch was? Ach so, wir hatten doch, genau, ich hatte einmal so ein so eine Sache, so ein regelmäßiges Ding in so einem Club, das wollte ich nochmal, das habe ich, erinnere mich noch dran, das war schon ein bisschen länger her, da hatten wir so einen Club-Gig, der jede Woche war, nicht jede Woche, jeden Monat, und da hat man sich irgendwann im Sommer dafür entschieden, eine Beachparty zu feiern.
Das war im Club.
Das war witzig, im Club, also so ein richtiger, so ein, wie so eine Disco, aber man hat dann auch eine Bühne und da hat man dann live gespielt und dann hat man da sich entschlossen, ich glaube 10, 20 Tonnen oder so Sand reinzufüllen. Vollkommen absurd. Da kam ein LKW und hat einfach so einen riesen Haufen Sand an diese hintere Backstage-Tür geschüttet. Den haben die dann alle per Hand mit Schaufeln verteilt in dem ganzen Club. Der komplette Club war mit 20 cm Sand befüllt und die Leute liefen da drin in Flipflops oder barfüßig rum und haben da ihr Cocktail geschlürft. Und die Band mit ihren, also wir mit den ganzen Instrumenten und dem ganzen, die Paddleboards und alles, die standen alle auf im Sand. Es hat alles nur noch geknirscht und geknackt und was dann noch überflüssigerweise dazu kam, war, als die Türen geschlossen wurden und abends alle Leute drin waren, hat dieser Sand sich dafür entschieden, jetzt Flüssigkeit auszudünsten, da er nass war. Es war ja kein trockener Sand. Der wurde halt einfach so in so einem Riesenhaufen rein. Und da waren vielleicht nochmal so 500 Tonnen Wasser drin. Und die haben dann alles gedacht, jetzt müssen wir dann so ausdünsten. Und dann haben alle Leute einfach nur noch geschwitzt. Und alles war nass und feucht von diesem Sand.
Die muss man ja dann wieder rauskriegen, den Sand.
Das war dann das Nächste. Der Gig war vorbei. Wir waren alle komplett durchgeschwitzt. Und es war alles nass und feucht. Und dann hat man dann gesagt, ja, jetzt muss der Mist wieder raus. Und da waren wir aber schon längst über alle Berge. Die Bären sind schon längst nach Hause gefahren. Und dann hat man da wirklich so mit so Besen und Schaufeln das Zeug wieder raus. Aber
ich habe eine geile Sandgeschichte, ohne Scheiß. So ähnlich. Ich habe einmal in Freiburg Palazzo gespielt, ein Jahr lang, also eine Saison lang als Band da. Und da gibt es ja immer, ich weiß nicht, Leute, die Palazzo nicht kennen, das sind diese Dinnerzelte, das sind diese Spiegelzelte, diese sehr schönen, heimeligen Spiegelzelte, sind so rondellartig aufgebaut. Da sitzen die Leute, die kriegen ihr Vier-Gänge-Menü. Es spielt meistens eine Liveband, es wird gesungen, es gibt Zirkus-Acts, irgendwelche Handstandartisten, irgendwelche Seilartisten, also so eine Mischung aus Zirkus, Varieté und kulinarischem Happening irgendwie. Ja. Und es ist immer verschiedene Styles in verschiedenen Städten. In Freiburg war das so, die sind sehr künstlerisch daran gegangen. Die wollten, dass das so richtig eine theatrale Inszenierung ist, all in all. Und der Regisseur, das war ein geiler Typ aus Holland, der war echt ein cooler Dude, der kam so vom Straßentheaterbereich und war eher so ein bisschen, naja, auf jeden Fall experimentell, left-wing-mäßig unterwegs und überhaupt nicht so mainstreamig Hochglanz. Und dessen Idee war, dass man reinkommt in das Zelt und der ganze vordere Bereich ist voll mit Sand. Man ist in so einem Feeling, es läuft Hawaii-Mucke. Alle Waiter, wie heißt es, das Servicepersonal, was bedient, die haben alle Hawaii-Hemden an. Es ist alles so Hawaii-mäßig dekoriert. Das Feeling soll sein Hawaii, so Hawaii-Mucke, wie Band steht und spielt irgendwie mit Ukulele und so weiter. Und noch bevor es überhaupt losgeht, wollte er aber das brechen, inhaltlich, und wollte sagen, ist alles scheiße hier, diese ganze blöde Hawaii-Nummer, wir machen was ganz anderes, wir machen Asien. Und hat uns dann quasi die Ukulele weggenommen und hat uns die Klamotten weggenommen und hat dann angefangen umzudekorieren. Und am Ende der Show war diese gesamte Show, die am Anfang Hawaii war, war dann irgendwie Asien mit Kimono und Geisha und bla bla. Das heißt aber auch, der Sand musste weg draußen. Ja. Das heißt, die Idee war, jeden Abend Sand reinzuschütten und Sand wieder rauszukehren. Und das war halt einfach logistisch nicht machbar. Also die Idee ist toll.
Der Sand ist halt auch einfach blöd, ne? Weil du halt einfach, bis du den weg hast. Ja. Und das, ich weiß nicht, wie lange die diesen Club da ausgesaugt haben mit allem Möglichen, aber das muss Wochen gedauert haben, bis der wieder befreit war von dem Sand. Ja. Das ist crazy. Ich möchte es nicht machen.
Und ich habe einmal mit Mario Garuccio, ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, mit unserem Schlagzeuger, der jetzt auch hier gerade spielt, der auch bei Sing Mein Song spielt, haben wir mal so einen Gig für einen ganz reichen Russen gespielt, als das noch halbwegs politisch akzeptabel war. Der ist ein Oligarchenvogel, der an der Costa Smeralda auf Sardinien war mir da eingeladen, für achtkantig viel Geld irgendeinen blöden Gig zu spielen. Das war die Idee, weil das am Strand stattfindet. Und dann kommen wir dahin in so einen Club, wo ganz viel Deutsche Gabbana war und die Bühne stand am Strand. Es war aber einfach nur eine Bühne, ohne Dach, ohne Seitenwände, einfach nur Plateau. Und dann, als wir dann Soundcheck machten, war einfach so viel Sandsturm,
wow,
dass einfach kein Mikrofon überhaupt noch irgendwie einen Dienst hätte tun können, ja, weil einfach es nur gepfiffen hat vor Wind.
Ja, ja.
Und ich weiß noch, wie der Mario da saß im Wind mit irgendwelchen Overheads über dem Schlagzeug und macht einfach. Das war totaler
sinnlos. Sinnlos. Da hatte ich auch mal einen witzigen Gig, fällt mir gerade ein. Ich hatte in Frankfurt in der Kennedy-Allee, da ist so, da war immer mal so ein bisschen so eine Villa und ich glaube, ich habe vergessen, wie es hieß. Auf jeden Fall war das auch jemand, der da wohnte, Anwalt oder irgend sowas. Und da hat man damals die Jason Wright Band gebucht. Und ich wurde mit in den Pool reingenommen. Ich war damals neu in Mannheim. Und dann hat man irgendwie da gesagt, ja, der Vollmer kann da auch mitmachen. Und dann habe ich ein bisschen unten im Eingang Jazz gespielt. So im Duo mit Saxophon. Und später habe ich dann ungefähr so eine Schicht von 2 Stunden gehabt. Schicht deshalb, weil der Besitzer dieses Hauses oder der Veranstalter, der wollte nonstop Musik von 18 Uhr bis nächsten Tag um 11 Uhr.
Mhm.
Nonstop, die ganze Nacht. Die wollten durchfeiern. Das war die Ansage. Und ich hatte so eine 2-Stunden-Schicht, die irgendwie von mittags da 18 Uhr und dann später nochmal von 20 Uhr bis von 22 Uhr bis 24 Uhr oder sowas.
Das nennt man Akkordarbeit.
Es ist eigentlich, ja gut, ich hatte eine Pause zwischendrin, okay. Und ich habe auch zugesagt und so. Und dann nach meiner Schicht war damals, ich glaube, der Stefan Ullmann dran, der nicht mehr unter uns ist, aber der hatte die nächste Schicht nach mir. Es waren auch etliche andere Gitarristen beteiligt an diesem Marathon, Musik-Cover-Marathon. Und es war ohne Mist, es war nonstop Covermucke die ganze Nacht. Ich weiß nicht, ob die dann Songs wiederholt haben. Müssen sie ja wahrscheinlich, weil wie willst du? Das ist ja, also, das war ja noch nicht mal so, dass man zwischen den Songs irgendwas gesagt hätte, sondern es war noch dazu nonstop Musik. Es war unfassbar. Es war wie so eine Art Guinness-Buch der Rekorde. Und ich mittendrin und ich dann so, okay, Leute, ja, meine Schicht ist vorbei. Tschüss. Ich war nach Hause. Und dann kam der Nächste dran. Das war ziemlich witzig. Also, das habe ich noch nie gemacht. Und ja, es war ziemlich schräg.
Im Eventbereich gibt es manchmal sehr lustige Ideen, die fragwürdig sind.
Ich glaube, uns würden noch etliche andere Sachen einfallen, wenn man so richtig nachdenkt. Aber das ist absurd, was man so alles schon gemacht hat in der Zeit. So.
Das ist echt crazy, ja.
Ja.
Aber du hast es eben schon angekündigt und wir wollen ja auch dem Clickbait gerecht werden. Das Nazi-Gold haben wir schon abgehandelt, aber den Terroranschlag noch nicht.
Ja, das ist. Wir haben das auch diesen komischen. Ja, das war einfach, wir wollten das ja nie so ausschlachten eigentlich so. Ne? Wir haben auch eigentlich nie groß drüber geredet.
Wir haben, genau, also das muss ich jetzt auch sagen, wir haben jetzt eben das so gesagt, dass wir drüber reden und es ist jetzt auch okay, es ist ein paar Jahre her. Und wir haben damals, es war keine Ansage intern bei uns, also Gregor hat nicht gesagt, wir dürfen nicht drüber reden. Wobei er selber, was ich im Übrigen wahnsinnig krass finde, toll finde, er selber hat zu diesem Thema keine Interviews gegeben, wurde sehr, sehr viel dazu gefragt und man hätte das natürlich ausschlachten können. Also ja, wenn man jetzt marketingmäßig denkt, ne, hätte man das ja ausschlachten können und sagen können, uiuiui, bei meinem Konzert war ein Terroranschlag, dann ist man in der Bild-Zeitung oder in vielen Zeitungen. Und das kann man nutzen und hat dadurch eine größere Reichweite. Gregor ist einfach ein Typ, der gesagt hat, ich gebe zu diesem Thema keine Interviews. Und das muss ich sagen, finde ich absolut geil, dass er das so gemacht hat.
Ja.
Jeder von uns ist damit umgegangen, wie er selber oder sie selber damit umgehen wollte. Also die Situation war, wir haben in Ansbach gespielt, es war ein Festival, da hat auch Joris gespielt vor uns.
Joris hat vor uns gespielt, witzigerweise, es war ein recht großes Festival, genau.
Es war so ein Innenhof und wir haben da, es waren glaube ich 4 oder 5 Acts, ich weiß gar nicht mehr genau. Mhm. Joris war auf jeden Fall mit seiner Band vor uns, ein geiles Konzert gespielt, es war mega fett, kann ich mich erinnern.
Ja.
Und dann sind wir auf die Bühne, haben gespielt und dann war immer noch sehr viel los, also ich weiß nicht, 3000 Leute vielleicht im Hof oder so. Und dann hat das einen Knall gegeben und für uns auf der Bühne war das so, als Musiker weiß man es, wie es klingt, wenn ein SM58 runterfällt auf die Bühne und es macht einfach so Pock, so ein Pock-Geräusch. So klang das auf meinem In-Ear. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Es war irgendwie ein Geräusch da.
Und ja, ich habe das auch gar nicht gehört. Laura guckt zu mir und Laura hat, ich habe an ihrem Blick gesehen, dass sie ahnt, dass irgendwas uncool ist. Ja. Weil ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo sie zu mir guckt und sagt, was war denn das? Und ist so, keine Ahnung, vielleicht war es draußen ein Gasbehälter, irgendwas von der Küche oder so, vielleicht ist irgendwas runtergefallen, keine Ahnung. Und dann hat aber in der Zeit unser Keyboarder öfter mal so eine Art Donner kurz simuliert bei einem Song, Frei mit dir. Der hat immer so, der hat immer so ein Donnerkrollen irgendwie mal abgeschickt. So.
Ah, ja, genau.
Und da dachte ich erst noch, vielleicht ist er irgendwie auf eine Taste gekommen.
Ja, wir dachten auf jeden Fall, es sei was Technisches oder irgendwas.
Ich hab's nicht wirklich.
Ja. Und dann war irgendwann klar, irgendwas ist komisch. Es kam dann auch jemand vom Veranstalter zum Gregor und sprach dem Gregor was ins Ohr. Mhm. Und der Gregor hat dann auch nichts angesagt. Erstmal, wir haben weitergespielt. Ja. Zu dem Zeitpunkt wusste der Gregor, glaube ich, dann schon, was passiert ist. Aber man hat.
Oder ja, man hat ja nicht so gewusst, genau, was das jetzt genau, was da genau los ist. Aber
ja, und ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich wusste, was passiert ist oder ob zu dem Zeitpunkt noch, weil es kursierte dann, es war eine Gasexplosion. Das war so die erste Info, die so vielleicht auch in der Öffentlichkeit so publiziert wurde. Das weiß ich gar nicht genau. Aber es war klar, da ist irgendwas passiert. Und dann war die Idee, dass man quasi weiter Musik macht. Das wusste der Gregor wiederum. Und dann wurde quasi diese Räumlichkeit, also dieser Innenhof von hinten evakuiert. Dann kam also so, war das die Polizei oder ich weiß nicht.
Ja, ich hab auf jeden Fall straight gegen, also die Bühne war direkt gegenüber von dem Haupteingang. Man konnte, wenn man gerade ausgeguckt hat, direkt auf diesen Eingang über die Leute hinweg schauen und hat gesehen, dass da plötzlich Leute reingerannt kamen. Es waren ein paar Polizisten, glaube ich, mit Waffen sogar.
Und, ja, die hatten so ein Maschinengewehr dabei und haben so ganz sehr sachte die Leute von hinten aufgefordert, ganz sachte nach links und rechts das zu verlassen. Also das war sehr, sehr gut gelöst.
Es war extrem aufgeräumt. Ich habe irgendwie zwischenzeitlich habe ich halt alles Mögliche gedacht. Ne? Ich habe dann auch gedacht, ja, weil du fängst ja dann an Kopfkino. Ne?
Du stehst auf der Bühne. Du hast die Gitarre mal weggetan. Wir haben weitergespielt.
Ich habe die Gitarre weggestellt und bin hinter meinen Amp und habe auf Twitter geguckt, ob es irgendwas gibt.
Ach krass.
Ja, weil bei Twitter tauchen so die ersten Sachen eigentlich auf.
Wenn also ich habe, für uns war, wir wussten nicht, was los ist. Die Ansage war, wir spielen auch weiter.
Ja.
Und wir haben gespielt und ich habe gemerkt, du bist irgendwie unsafe, irgendwas ist komisch.
Ja, ich habe gemerkt, dass jetzt ist wirklich was faul.
Ja, und dann hast du aber dann wieder weitergespielt, du bist wieder zu uns gekommen, hast weitergespielt.
Genau, ich wusste ja, weil Sven, unser Manager, stand ja an der Bühne und man hat gemerkt, dass hier alles Mögliche besprochen wird uns herum. Und die klare Ansage an uns war, weiterspielen.
Also die Idee war, dass jetzt auch keine Massenpanik aufkommt, sondern dass quasi die Musik geht weiter. Wir haben dann irgendwann gesehen, da wird evakuiert, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas passiert ist.
Ja.
Und irgendwann, als auch nicht mehr viele Leute da waren, hat der Gregor dann die Ansage gemacht, okay, es ist irgendein Vorfall, wir unterbrechen kurz, es ist nichts Schlimmes, ihr könnt links und rechts rausgehen, wir gucken, ob wir noch weiterspielen können, nachher oder nicht. Und so, und da sind wir aber, ohne dass eine Panik aufkam, auch von der Bühne gegangen und sind aber dann sofort in den Nightliner geschickt worden.
Ja, ich kann mich erinnern, dass wirklich dann nur noch so vielleicht so 20, 30 junge Menschen vor der Bühne standen. Ich weiß noch, dass es relativ junge Mädels waren, die direkt an der Bühne standen und so und die uns zugeschaut und gehört haben. Und dann hat man dann die Ansage gemacht und dann konnten die auch zur Seite weg dann langsam den Platz verlassen. Genau. Dann kam ein Polizeiauto rein und dann standen wir noch da. So die letzten Typen auf der Bühne und dann haben wir dann so gesagt bekommen, okay, ihr könnt jetzt dann auch mal aufhören.
Genau, und dann sind wir runter und hatten zu dem Zeitpunkt wussten immer noch nicht, was los war und sind dann in den Nightliner. Das war nämlich das Einzige, was da, also es wurde irgendwie großflächig abgesperrt und wir haben dann mit der Joris Band zusammen im Nightliner, oder mit der Max Giesinger Band, war der nicht auch dabei?
Nee, das war Joris.
War das also Joris?
Ich kann mich gut an Joris erinnern, die Band, die hatten ihren Bus direkt vor unserem geparkt und wir haben auch dann angefangen, darüber zu quatschen und so. Genau.
Und dann kam halt irgendwann raus, dass da ein Selbstmordattentat war, das weiß man ja mittlerweile, das war dieses Ansbach.
Kann man alles nachlesen, genau, was passiert ist.
Und es war Glück im Unglück, wenn man so will, weil derjenige nicht auf das Gelände gekommen ist. Der hatte kein Ticket.
Genau.
Der ist nicht aufs Gelände gekommen.
Die Security hat
gut reagiert, hat
guten Job gemacht.
Ja. Genau. Und der ist quasi, dann hat diese Rucksackbombe oder was er da hatte, irgendwie eine Nagelbombe, hatte die dann draußen vor dem Festivalgelände gezündet und ist aber als einziger gestorben. Es ist also niemand anders zu größerem Schaden gekommen.
Crazy.
Das muss man sagen, war insofern Glück im Unglück, weil wenn der drin gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr unschön geworden. Ja. Das war ein absurdes Ding. Ich kann mich erinnern, dass wir dann in der Nacht eigentlich noch nach Mannheim zurückfahren wollten.
Wir mussten ja ewig lang da warten noch, ne?
Wir hatten am nächsten Tag Sing Mein Song. Wir hatten eine Probe für Sing Mein Song und sollten Weihnachtslieder recorden am nächsten Morgen.
Ja, stimmt.
Kann ich mich sehr gut daran erinnern.
Und ich weiß noch, als wir hinten am Tourbus standen und man wusste noch nicht genau, ob das ein Einzeltäter war oder ob da noch mehr herum, weil wir hatten ja kurz vorher die Anschläge in Frankreich, in diesem Club, wo man mit Kalaschnikows diesen Vorfall hatte. Und man hat natürlich Parallelen im Kopf durchdacht. Und ich hatte auch die ganze Zeit so, Leute, keine Ahnung, ob hier noch mehr rumlaufen. Geht mal bitte in Deckung. Es war auch die Ansage, bleibt in den Bussen, geht ein bisschen in Deckung. Ja, wir wissen es nicht.
Es war einfach eine heiße Zeit mit Flüchtlingsthematik damals.
Es war total crazy, weil man auch, es gibt ja bei der Polizei, gibt es glaube ich diesen Begriff Chaosphase, wo noch nicht genau klar ist, was passiert, wie viele Leute involviert sind und wo man die ganze Zeit noch versucht, Leute in Sicherheit zu bringen und versucht herauszufinden, was zu tun ist.
Genau.
Und so kann man es vielleicht sehen, es war einfach vieles unklar und man muss einfach erstmal nur die Leute in Sicherheit bringen. Und wir waren an den Tourbussen und haben, glaube ich, über 2 Stunden oder länger da ausgeharrt und an uns sind Sondereinsatzkommandos vorbeigefahren, es ist den Hubschrauber irgendwie angekommen und überall war Polizei, alles abgeriegelt, wir durften nirgendwo hingehen.
Ja.
Das war ein krasser Film und es ist aber alles gut gegangen. Für uns.
Für uns ist nichts passiert und es ist dann irgendwie, wir haben natürlich intern immer mal wieder so drüber gesprochen und jeder für sich hat das vielleicht auch irgendwie verarbeitet. Wie gesagt, wir haben es nicht gesehen, das ist draußen passiert.
Ja.
Insofern kann ich da jetzt nicht von Trauma oder sonst irgendwie reden. Es ist nur einfach im Kopf so, es hätte richtig was Krasses passieren können. Und das wäre unschön gewesen. Jetzt war das trotzdem nah dran, sage ich mal. Mhm. Und keiner von uns hat es jetzt groß publik gemacht. Wir machen das jetzt gerade zum ersten Mal, dass wir darüber reden, jetzt in der Öffentlichkeit sozusagen, für die wenigen, die unseren Podcast quasi hören. Aber jetzt auch nicht vor dem Hintergrund, dass wir da jetzt Aufmerksamkeit ziehen wollen, sondern einfach nur, weil das tatsächlich für uns, also für mich zumindest, war das ein denkwürdiges Happening.
Es war einer dieser Auftritte, die auf jeden Fall hängen bleiben. Ne? So.
Ja.
Vor allem auch deshalb, weil ich muss auch von mir sagen, ich habe danach immer so ein bisschen im Backstage so was Ähnliches wie ein Fluchtweg. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich da Angst gehabt hätte oder so. Wir hatten ja immer Security und es war immer alles cool. Aber ich habe immer so ein bisschen in der ersten Phase danach habe ich immer so ein bisschen immer so Taktiken im Kopf versucht, für mich klar zu machen, wo die Band hin kann, wenn irgendwas ist oder so. Keine Ahnung warum. Klar nimmt man das so ein bisschen mit erstmal, ne?
Was ich krass fand, das war, also wir können uns ja, es sind so verschiedene Phasen, ne? Das war so ein Thema, diese Flüchtlingskrise, danke Merkel, diese ganze politische Phase, die damals so aufkam mit, ich war damals auch in Österreich noch und bin viel nach Deutschland, Österreich gependelt über die Grenzen. Es war so eine aufgeheizte, politisch komische Situation in Deutschland.
Absolut.
Ähnlich wie es danach auch wurde mit Covid, wo dann plötzlich diese ganze Querdenker-Thematik und Verschwörungstheorien und so weiter, so eine andere Phase war das dann.
Ja.
Aber ich kann mich damals erinnern, dass dann am nächsten Tag ganz, ganz viele Leute mir geschrieben haben, auf damals so über Facebook Messenger, den ich nie nutze, weil ich den nervig finde. Also Leute, die mich nicht so gut kennen, also jetzt nicht Freunde, die meine Telefonnummer haben, wie geht's dir, ist was passiert, sondern wildfremde Menschen, die mir folgen auf Facebook, die dann so mich angeschrieben haben. Und also ich will es jetzt gar nicht negativ bewerten. Ich will nur sagen, ich habe so, das war ein komischer Moment des einerseits ist dem was passiert. Das finde ich ja nett, wenn man dann nachfragt. So, das will ich gar nicht abtun. Aber es war auch so ein bisschen Sensationsthematik mit dabei. So, ne? Und da muss ich dem Gregor insofern, was ich ja eben schon sagte, so ganz toll beipflichten, dass er genau das nicht gemacht hat, diese Sensationsnummer daraus auszuschlachten irgendwie. Und ich habe auch versucht, das sehr klein zu halten. Und diese Anfragen so nach dem Motto, hey, alles cool, nichts passiert.
Ja, es sind jetzt Jahre vergangen und es ist mittlerweile auch alles so Gras drüber gewachsen. Ne? Ist ja auch nicht so, wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht so, dass wir da jetzt ein krasses Trauma davon getragen haben. So, ne? Aber es ist einfach halt, wenn man so jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, wie das damals war, und ich erinnere mich daran, wie crazy das alles war, wie surreal diese Situation war, ist es schon verrückt. Und ja, aber ich habe eigentlich echt nie, ich habe das so Freunden erzählt, Und aber man will natürlich nicht jetzt irgendwie, man will das nicht irgendwie so sensationsmäßig aufbauschen. So, ne? Also das irgendwie so, war das ja auch so ein sensibles Thema und deswegen haben wir jetzt auch da eigentlich lange nicht drüber gesprochen.
Ja, genau. Jetzt haben wir das mal gemacht, haben wir total runtergezogen, die Emotionen ja. Unserer sonst so
total die Stimmung
luftigen, runtergefahren.
Es war am Anfang so lustig und jetzt sitzen wir hier in unserer Hütte und ja. Sind ja, fixen alle.
Ich weiß auch nicht, was
wir brauchen sagen. Dürfen wir auch nicht.
Aber es ist ein bisschen c'est la vie, ne? Muss ja. Man sagen. Und das ist ja auch eigentlich das Schöne, dass Live-Konzerte so sind, wie sie sind. Sie sind mal so, sie sind mal so.
Ja.
Wir wissen nicht, was uns heute Abend erwartet. Es wird scheiße klingen, das wissen wir.
You never know.
Aber es wird trotzdem ein hoffentlich schönes Konzert. Und
vielleicht klingt es ja sogar gut.
Vielleicht wird es ganz toll. Ich bin total
negativ. Wir wollen ja auch jetzt nicht irgendwie, ne, die Location hier irgendwie. Also das ist ja, das Schöne ist ja, wenn die Leute erstmal drin sind, ne, diese 28.000 Menschen, wenn die alle hier unten sind, dann klingt das dann alles klingt gut. Das
total toll. Ja, ich bin, was das angeht, wahrscheinlich ein Griesgraben.
Du bist einfach verwöhnt.
Ja, absolut. Nein, das wird mit. Das find, ich finde das auch immer toll, dass sowas passiert. Also überhaupt das Thema heute, was man alles schon erlebt hat, dass für mich ist es ja immer so, ich gucke nicht so sehr auf den Tacho, was die Uhr angeht, und ich gucke. Ich versuche auch nicht so sehr aufs Geld zu gucken, solange das irgendwie halbwegs okay bezahlt ist, bin ich schon meistens irgendwie happy. Aber dass man eben so rumreist, dass man mit Menschen, die man mag, musizieren darf und dann auch noch in lustigen Räumlichkeiten das tun kann oder manchmal auch in nervigen Räumlichkeiten, aber dann man hat auf jeden Fall so eine Palette an Erinnerungen, die da entsteht.
Auf jeden Fall.
Das ist ein Teil von dem Musik machen, der irgendwie es auch spannend hält. So.
Auf jeden Fall, man kommt rum und man sieht Sachen, die man so vielleicht nicht sehen würde, ne? Ja. Ob man jetzt irgendwie auf dem Berg spielt oder im Keller unten oder ja. Hier wie hier. Und mal gucken, was uns noch so erwartet die nächste Zeit. Ich meine, wir sind ja noch ungefähr 18 oder 35 Jahre ja. Auf Tour.
Morgen sind wir im Saarland.
Jetzt. Im Saarland?
Ja.
Da kann auch so einiges passieren.
Was los?
Wir werden sehen.
Genau. Ja, also so viel zu dem Thema. Wir haben es geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Das haben wir uns ganz lange
geschafft. Ne?
Also es sei denn, wir reden jetzt noch 3 Minuten.
Nee, wir sind durch. Wir wollen uns angewöhnen, dass wir auch professionell zum Schluss kommen.
Ich muss auch meine Haare noch machen.
Du musst deine Haare noch machen? Das möchte ich aber jetzt wirklich mal sehen, wie du das machst. Machst du so Dinger da dran?
Ich habe keine Haare.
So Verlängerung.
Ja. Genau, also wir müssen jetzt uns gleich mal fresh machen. Ich werde wahrscheinlich eine lange Hose anziehen zu dem Konzert jetzt.
Nicht cool, weil du wolltest es eigentlich
nicht authentisch, ne? Nee. Ja, ich weiß. Ja. Nein, jetzt ist der Moment, ich ziehe jetzt eine lange Hose an.
Ja.
Wir stimmen die Gitarren, gehen auf die Bergwerkbühne. Danke euch fürs Einschalten.
Die Bühne und könnt ihr kommen. Aber wenn ihr dieses Video seht, ist es schon vorbei, ne? Ist unlogisch.
Boah, das ist ja nicht ein Timeshift, das ist ja fast Matrix-Style.
Das ist ein bisschen Matrix-mäßig.
Ziemlich krass.
Geht gar nicht,
komm, unlogisch. Wir schaffen es doch noch bis zur Stunde, wenn wir so weitermachen.
Vielleicht können wir es jetzt uploaden, sofort. Schwierig. Hey Leute, danke fürs Zuhören. Wir sind wirklich am Ende. Wir müssen auf die Bühne, wir müssen aufhören.
Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Einschalten, danke fürs Liken, Sharen, Kommentieren. Schreibt uns auch bitte nochmal, wenn ihr weitere Ideen, Wünsche für Themen habt. Wir machen jetzt noch so ein, zwei Folgen wahrscheinlich auf der Tour.
Genau.
Aber darüber hinaus gerne andere Themen. Schreibt uns, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Wünsche gerne. Habt.
Das war die zweite Folge unserer Live, wie nennen wir das? Live on Tour.
Ja.
Live on Tour. Mit Axel und dem V.
Wir und die Musikwelt.
Wir und die Musikwelt.
Ja, tschüss. Und jetzt kommt das Playback.
Ba, ba. Ba, 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 ba. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.